Sie hören SBS German.
Hallo und herzlich willkommen am Donnerstagabend zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, bei SBS Radio in deutscher Sprache. Heute spreche ich mit Birgit Gräfner und Katrina Sturmberg, und zwar über das Schicksal der Flughunde. Die Tiere leben von Nektar und Früchten. Dadurch befruchten sie ihre bevorzugten Bäume und bilden einen wichtigen Bestandteil im Ökosystem. Und obwohl sie dessen oft fälschlich beschuldigt werden, sind sie in keiner Weise eine Gefahr für unsere menschliche Gesundheit. Allerdings sind sie selbst zunehmend in Gefahr auszusterben. Birgit Gräfner und ihre Tochter Katrina Sturmberg erklären uns die Situation. Zurzeit arbeiten sie an einer vorläufigen Notlösung zur Rettung der Flughunde. Und die besteht aus Sprühanlagen, die in deren Habitaten eingerichtet werden. Die Mitarbeiter sind Freiwillige aus Animal Rescue Groups, die es in allen Gliedstaaten in Australien gibt. Einige Councils sind auch schon mit beteiligt. Jetzt aber zu meinem Interview, zunächst mit Birgit Gräfner und später dann auch mit Katrina Sturmberg. Herzlich willkommen bei SBS Radio in deutscher Sprache, Birgit und Katrina.
Hallo.
Ihr seid beide sozusagen Spezialisten über Flughunde, über Bats. Und darüber wollen wir heute sprechen. Die sind ja auf der einen Seite bedroht, auch durch den Klimawandel, und auf der anderen Seite in schlechtes Licht gerückt worden in letzter Zeit, weil man sie anschwärzt, dass sie für viele Krankheiten, unter anderem auch Covid, zuständig sind, was ja überhaupt nicht bewiesen ist, soweit ich das verstehe. Ist das richtig?
Ja, man hat sogar das Gegenteil bewiesen. Das ist leider nur in der Presse dann untergegangen. Der Virus, der Covid-19 verursacht, gehört ja zu einer Gruppe von Viren, die alle so grippeähnliche Krankheiten auslösen. Und es gibt eine ganze Reihe. Und die sind miteinander verwandt, aber eben nicht identisch. Und der Covid-19 auslöst, der Virus, den tragen diese Tiere nicht. Das hat man nachweisen können. Man hat eine ganze Reihe Untersuchungen gemacht. Und nicht nur das, man hat auch nachweisen können, dass die Flughunde, nicht nur sind sie nicht verantwortlich für Covid, sie sind auch nicht verantwortlich für MERS. Und wie hieß diese andere Krankheit? SARS? Oh, SARS, ja. Das war vor ungefähr 10 Jahren, gab es doch eine ähnliche, nicht ganz
so Stelle. Ja, das eine verwandter Virus. Und das wurde doch auch den Flughunden zugeschrieben, dass die für SARS verantwortlich wären.
Ja, ich habe das Gefühl, diese Flughunde werden oft wie so ein Sündenbock benutzt und für alles Schlechte so verantwortlich gemacht, wie das im Mittelalter so gerne gemacht worden ist. Ja, man brauchte ja immer einen Sündenbock.
Das stimmt. Und die sind ja auch so ein bisschen unheimlich, weil man ihnen auch nachgesagt hat, dass sie Blutsauger sind. Und das ist ja nur eine Spezie von mehreren hundert, die von Blut lebt und auch nicht von menschlichem, nicht wahr?
Ah, warte mal, jetzt gehst du aber ganz auf ein anderes Tier über, denn wir reden ja über die Flughunde und das sind absolute Nektar- und fruchtfressende Tiere.
Dann klär mich mal auf, da sind ja Verwandte von denen noch, ne?
Ja, aber die haben sich vor Ewigkeiten getrennt. Also es gibt diese großen Flughunde, also in der Entwicklung getrennt meine ich, es gibt diese großen Flughunde, die wir so nachts losfliegen sehen, so in Gruppen, wenn man noch viel Glück hat, werden immer weniger. Aber die leben also von Nektar und von Früchten und sie gehen auch nur an von uns gepflanzte Früchte überhaupt ran, wenn ihnen der natürlich vorhandene Nektar ausgeht, was leider mehr und mehr der Fall ist. Und dann gibt es die kleinen, also die großen heißen Megabats auf Englisch und dann gibt es ja die Microbats und das sind auf Deutsch Fledermäuse. Und die Fledermäuse sind ja ganz anders ausgerichtet, das sind reine Insektenfresser. Und ich glaube, da gab es in Südamerika irgendwie eine Spezie, die auch gerne von Blut sich ernährt. Aber wirklich, die haben mit unseren Flughunden gar nichts zu tun.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und dann haben einige Leute versucht, dieses neue Virus auf die Flughunde zu schieben, weil man weiß, dass diese Flughunde durch die Umgebung, in denen sie oft leben, sehr viel widerstandsfähiger sind gegen alle möglichen Viren und die deshalb in sich tragen können, ohne krank zu werden.
Ja, das ist richtig. Da gibt es auch viele Untersuchungen drüber und es gibt mittlerweile auch Forschungen, die erklären, wie es kommt, dass diese Tiere so viel tragen können, ohne Symptome zu haben. Aber wie gesagt, der Covid-19, dieser Coronavirus, wird nicht von ihnen getragen. Also wir brauchen uns wirklich keine Sorgen machen, dass irgendein fliegender Hund uns Covid-19 gibt.
Ja, da bin ich ja schon mal froh, dass wir alle beruhigen können und auch froh, dass wir dadurch auch die Seite der Flughunde einnehmen können, denn die haben ja auch sehr viel positiven Einfluss auf unsere Umwelt. Da sie die Früchte essen, nehme ich an, scheiden sie die auch aus und vermehren dadurch auch sicherlich erstmal gewisse Pflanzen und vielleicht bestäuben die sogar Pflanzen. Ist das so?
Ja, das ist nicht nur so, sondern ich würde denken, in erster Linie sind sie an Nektar interessiert. Also wenn sie die Auswahl haben, dann gehen sie in großen Gruppen dort runter zu den jeweiligen Gebieten, wo einheimische große Regenwaldbäume blühen, was zum Teil leider sehr unzuverlässig nur der Fall ist. Einige Bäume blühen nur alle 3-4 Jahre. Und diese Tiere haben da irgendwie so einen siebten Sinn für und ziehen dann da in großen Gruppen hin, im Idealfall. Ich meine, jetzt, wo wir an der ganzen Ostküste die ganzen Bäume und Wälder verloren haben, werden sie natürlich, und das sieht man ja auch, vom großen Hungersnöten erwischt. Aber sie sind die Bienen der Nacht. Sie haben eine große und wichtige Funktion beim Bestäuben. Also die Früchte der Bäume fressen sie auch und die Samen verteilen sie auch in ihrem Pup. Und zwar über riesengroße Gebiete, weil sie so halb nomadisch leben und dahin fliegen, wo sie Futter finden. Aber sie sind auch fürs Bestäuben tatsächlich wichtig.
Ja, und das sind, also soweit ich das weiß, und ich weiß nicht sehr viel darüber, fressen die gerne so Fig-Tree-Früchte und bei mir im Garten auch zum Beispiel Palmen. Da ist mal so ein ganzer Schwarm angekommen und das war so laut draußen. Ich dachte erst, das wäre irgendwas im Fernsehen, habe ich gesehen. Das waren ganz, ganz viele Flughunde und die haben so Palmenfrüchte gefressen.
Ja, das stimmt. Die kommen bei uns auch.
Die Palmen, die haben wir ja alle gerne. Da möchten wir gerne, dass sie sich weiter verbreiten. Was für andere Bäume haben die denn gerne?
Also da kann ich jetzt nur sagen, immer diese großen tropischen, aber auch subtropischen Regenwaldbäume hier an der Küste. Da bin ich jetzt kein Spezialist von. Aber was ich doch gerne noch ansprechen möchte, ist, dass auch diese anderen Krankheiten, die man diesen Tieren immer so nachsagt, es gibt eigentlich diesen einen Virus, der heißt Hendra-Virus. Und da gab es ich glaube in den 90er Jahren, gab es mal 2-3 Menschen, die erkrankt sind. Das waren Veterinäre, die haben Pferde behandelt. Also der Hendra-Virus, der wird von diesen fliegenden Hunden auch nicht direkt an uns gegeben. Die brauchten dafür diesen Zwischenwirt. Also in der Form von Pferden. Und das ist nie wieder vorgekommen. Warum solche Sachen dann nach wie vielen Jahren, 30 Jahren, immer noch in der Presse so hoch gejubelt werden, das verstehe ich nicht. Und diese andere Art von Virus, die sie auch tragen können, der nennt sich Lyssavirus, das ist der einzige, der auf uns übertragbar ist. Aber das geht nur, wenn man diese Tiere anfasst. Man kann ihren Pup anfassen, man kann ihren Urin anfassen, man kann sogar Früchte zu Ende essen, die diese Tiere schon angeknabbert haben. Es passiert uns Menschen gar nichts. Und es macht mich ganz gereizt, wenn man dann hört, dass also eine Gemeinde denkt, nur weil diese Tiere über ihren Spielplatz fliegen, wird der Spielplatz unsicher. Dem ist nicht der Fall, das stimmt nicht. Du musst das Tier anfassen und es muss dich kratzen oder beißen und dann können, also der Speichel dieser Tiere muss direkt in deine Blutbahn gehen. Und solange man diese Tiere also nicht anfasst, laufen wir alle gar keine Gefahr. Und es ist auch nur 1% der Population, wo dieser Virus überhaupt schon beobachtet worden ist. Also der Notstand der Tiere ist so, so riesig und sie gefährden uns so, so wenig, ganz und gar nicht. Und ich habe so den Punkt erreicht, wo die Presse, also ich meine, du bist ja ein guter Journalist, du probierst ja alle Seiten zu zeigen, aber diese sensationslisternden Berichte manchmal, wo man ihnen jetzt auch zum Beispiel noch ankreidet, dass sie für die Erkrankung von den Koalas zuständig sein sollen. Also man kommt aus dem Staunen nicht heraus, was man diesen Tieren alles an sich sieht. Wie weit entfernt das ist von der Wirklichkeit. Die Tiere haben den größten Notstand aller Zeiten.
Ja, erklär uns doch darüber noch mal ein bisschen auf. Denn
das da bin ich ganz von erfüllt, weil mich das sehr, ich bin ein passionierter Freund dieser Tiere. Und es gab zwischen 1994 und 2007 an der Ostküste, also von, sie leben ja die ganze Ostküste runter und auch an der Westküste. Aber ich habe jetzt die Daten von der Ostküste. Und da hat man also zwischen, in 13 Jahren hat man ungefähr 30.000 Todesfälle gehabt, die man statistisch erfasst hat. Also in 13 Jahren, gut zuhören. Aber jetzt im letzten Jahr, 2019, durch diese 100 Jahre Dürre, die wir hatten, waren diese Tiere schon völlig ausgehungert, bringen natürlich also auch kleinere und nicht ganz so starke Jungtiere zur Welt, immer gerade auch zur kritischen Phase, wenn wieder Feuer kommen. Und wir haben 56.000 Tiere aufgesammelt an der Ostküste alleine.
Oh, ich kriege Gänsehaut. Das sind ja fünfmal so viel.
Das ist so in einem Jahr. Ja. Das andere war in 13 Jahren. Also der Notstand dieser Tiere wächst. Wenn man dann noch negative Presse sieht, dann möchte man den Journalisten doch eigentlich gerne mal zur Rechenschaft ziehen und sagen, Mensch, was machst du denn da? Guck doch mal genauer hin, recherchiere bei deiner Arbeit ein bisschen besser. Weil das sind 15% ungefähr von allen, die wir noch haben. Und es gab hier Millionen. Es gibt sowieso nur noch ungefähr 600.000, 580.000 oder so von diesen Grey-Headed Ones. Also mich würde es freuen, wenn die Bevölkerung sich da umorientiert und mal die Daten anguckt und irgendwo Bereitschaft aufgebaut wird in der Bevölkerung zu sehen, wie wichtig diese Tiere sind. Wenn wir hier diesen ganzen Schaden nach diesen Riesenbränden an der Ostküste, wenn wir das jemals wieder reparieren wollen, wir brauchen diese bestäubenden Helfer mehr denn je. Mehr denn je. Wenn du vom Weltraum guckst, wie die Ostküste aussieht, vor den Bränden letztes Jahr und nach den Bränden. Sie haben so wenig Futter wie nie zuvor. Sie waren schon 10 Jahre runtergewirtschaftet. Sie werden zerstreut, die Kolonien, die es gibt, weil die Bevölkerung nicht will, dass man auf ihre Autos pupst oder auf ihre Kindergärten irgendwie, die man in Gefahr glaubt, pucken könnten. Also die Grundeinstellung der Bevölkerung in Queensland, aber auch hier in New South Wales, ist so feindlich, fluchhundfeindlich. Da muss ein ganz wichtiger Umdenkungsprozess angeleiert werden.
Ja, denn das ist ja alles ein großes Ökosystem, was die Leute vergessen. Man kann nicht einfach eine Spezie irgendwo als Einzelfall sehen, denn wie du schon sagst, die bestäuben andere Pflanzen. Wenn die Pflanzen nicht bestäubt werden, dann haben wir auch die Regenwaldbäume nicht mehr. Und sicherlich sind auch andere Tiere davon mit betroffen.
Ach, ganz, ganz viele. Ich meine, das, was unseren Kontinent so einmalig schön macht und die Artenvielfalt, also die Artenvielfalt sowohl in der Flora, also was die ganze Vegetation anbelangt, aber auch die Artenvielfalt auf die Tiere bezogen. Es gibt ja Regenwälder weltweit, sind die Habitate, wo du immer, egal wo du guckst, Südamerika, Papua-Neuguinea oder hier, du hast den größten Artenreichtum. Und wir machen das alles so systematisch kaputt. Wir hören ja nicht mal auf, die einheimischen Wälder hier selbst nach den großen Bränden zu fällen. Aber das ist ein anderes Thema.
Wir hören noch nicht mal auf, unsere eigenen Wälder zu fällen, sagtest du.
Ja, man sollte nach diesen monsterhaften Bränden, ja, das würde man doch vermuten, dass jetzt die Bevölkerung und die Politiker sagen, also wir haben so viel Vegetation, so viel Bäume und Wälder verloren, wir müssen jetzt der Natur helfen, sich zu regenerieren, aber dem ist nicht der Fall. Oben in den Northern Rivers, da wird im Augenblick, gerade wo wir hier so reden, sogar Koala-Habitat weiterhin gefällt. Und das ist mit dem Segen der queensländischen Regierung und mit dem Wissen der queensländischen Regierung.
Und das geht dabei nicht darum, dass man versucht, der Feuergefahr vorzubeugen, sondern meistens ja doch darum, dass da irgendwelche neuen Gebiete besiedelt werden sollen für Infrastruktur, ne?
Ja, oder vielleicht einfach Holz erwirtschaftet, um Freisätze zu produzieren oder Ich bin so ein bisschen polemisch, wenn ich daran denke.
Nee, es ist alles so unheimlich traurig. Vor allen Dingen durch den Klimawandel wird ja sowieso alles so reduziert, was wir an Natur haben, dass man dann gleichzeitig noch als Mensch das abbaut. Naja, aber ihr wolltet mir auch davon erzählen und vielleicht war das Katrinas Teil, was ihr dagegen unternehmen wollt.
Ja, genau. Und das ist jetzt also der Beitrag, da meine Tochter hat sich sehr ins Zeug gelegt und hat auch schon sehr viel erreicht und wir würden so gerne, also nationwide, also über ganz Australien, so die Bevölkerung aufrufen, da ein bisschen sich für zu interessieren und mitzumachen.
Ja, also wie wir schon gehört haben, ist der Klimawandel natürlich das größte Problem und der Verlust vom Habitat. Jedoch die Verlustraten, vor allem im letzten Jahr, also 56.000 in einem Jahr, da kann man sich ja in 13 Jahren ausrechnen, wie viele Jahre wir die Tiere überhaupt noch haben werden, wenn es weiter so verläuft, wie es in den letzten Jahren gegangen ist. Also wir brauchen diese sehr großen Änderungen in dem Leben und in dem System, aber wir brauchen auch so Notlösungen, also Übergangslösungen, die jetzt und sofort einsetzbar sind, um diese massiven Verlustraten aufzuhalten. Und da arbeiten wir halt mit einer ganzen Reihe Wildlife Care Gruppen, also die ganze Küste hoch und runter von Queensland nach Victoria, um Sprenkel- oder Misteranlagen in Flying Fox Kolonien aufzubauen. Also in den letzten 10 Jahren sind immer mal wieder heiße Tage gekommen und sind dann auch Hunderte oder manchmal Tausende, oben in Cairns und Townsville war es 10.000 in einem Tag von den Flugkunden, die sterben.
Die fallen einfach dann von den Bäumen runter, habe ich gehört.
Ja, die kommen einfach mit der Hitze nicht zurecht. Also, und das ist wieder, wenn sie besseres Habitat hätten, wo sie sich mehr ausbreiten könnten, und damit die Bäume auch weniger belasten. Ich meine, viele haben Flying Fox Camps nur dort gesehen, wo die Tiere so en masse hängen, dass die Bäume schon gar keine Blätter mehr haben. Und das ist auch wieder, weil die Tiere einfach nirgendwo zum Wohnen mehr haben. Aber dann hängen sie halt in diesen Bäumen, die nicht mal ein Blatt mehr dran
ist. Die sind dann überbevölkert, die paar Bäume, die es noch gibt, sozusagen.
Überbelastet. Mm. Und die haben dann keine Blätter und dann ist auch kein Schatten. Mm. Die ganze Flying Fox Camp wird extrem heiß und die hängen da in der vollen Sonne, auch wenn die Tage 42 Grad sind. Und da leiden die sehr drunter und sie versuchen sich abzukühlen, indem sie ihre Flügel schlagen, indem sie sich lecken, damit der Speichel verdunstet, um sie zu kühlen. Aber da verlieren sie halt dann auch eine Menge Körperwasser und diese Dehydration und Hitze bringt sie halt um zu ihren Tausenden. Und vor allem die Jungtiere. Es wird gedacht, dass letztes Jahr von allen Jungtieren, von den Grey-Headed Flying Foxes, 80% der Jungtiere haben es nicht geschafft.
80%?
80%.
Von allen?
Von allen.
Das heißt, das geht exponentiell runter jetzt.
Ja, also, und wenn wir 80% der Jungtiere verlieren jedes Jahr, ich meine, dann kann man denken...
Das dauert nur ein paar Jahre noch.
Ja, wenn dann die Kinder, die heute zur Welt kommen, die werden sich nie an Flying Foxes erinnern, weil es sie einfach nicht mehr geben wird. Und das ist einfach tragisch ohne Ende. Und also wir müssen ganz schnell was machen. Ich kann die Dringlichkeit nicht genug unterstreichen. Und um halt jetzt bald was zu tun, sind wir dabei, mit verschiedenen Gruppen zu arbeiten und die Wildlife-Gruppen arbeiten dann mit dem Council oder mit National Parks, dem Inhaber von dem Land halt, wo die Flying Fox Camps situiert sind. Und in dieser Zusammenarbeit werden dann Misteranlagen oben in die Bäume hochgehangen oder befestigt. Und so kann man dann an diesen heißen Tagen Wasser pumpen, hoch in die Baumkronen und sie nass sprühen. Und das hat bisher sehr erfolgreiche Folgen. Also da, wo die Tiere nass werden, da überleben sie auch an den heißen Tagen, während sogar im selben Camp, die ein paar Bäume weiter sind, die trocken bleiben, da sieht man dann die Hunderte, die runterkommen.
Das hört sich ja eigentlich ganz logisch an, das ist auch gar nicht so teuer vielleicht, wenn man da diese Anlagen baut, aber sicherlich sind einige von den Stellen, wo die Flughunde leben, die Habitate, nicht so einfach zugänglich. Wie macht man das denn dann, mit Wassertanks oder so?
Ja, ich meine, das ist jetzt so meine Obsession vom letzten halben Jahr ist, ja, für jedes Camp braucht es eine eine unterschiedliche Lösung häufig zu dem Camp nebenan. Also jedes Camp ist unterschiedlich und manche, die wirklich in der Stadt sind, da kann man in die Stadtwasserversorgung ein Rohr anbringen. Und wenn man so eine Misteranlage, das braucht ganz wenig Wasser. Das können Sie sich vorstellen, wie auch in Parks oder in botanischem Garten werden ja auch Pflanzen häufig über den Sommer so mit diesem ganz feinen Mist besprüht. Und ich meine, wenn wir das machen für irgendeinen exotischen und wunderschönen Baum, dann können wir es auch machen für unsere einheimischen und so bedrohten Tiere.
Sollte man meinen.
Ja, und es muss auch nur dann gemacht werden, wenn es wirklich heiß ist. Also 90% vom Jahr oder noch mehr. Also man benutzt diese Anlage wahrscheinlich nur eine Woche vom ganzen Jahr. Aber diese eine Woche ist halt kritisch, weil wir wissen, dass wenn in dieser eine Woche man nichts macht, wir 80% aller Jungtiere verlieren.
Denn es gibt da eine gewisse Temperaturgrenze, die nicht überschritten werden darf für diese Tiere. Ist das richtig?
Ja, es ist ungefähr 38 Grad, aber das ist noch eine ungenaue Sache, in dem diverse Forscher in New South Wales und auch in Queensland beschäftigen sich damit, auch Veterinäre sind dabei zu erkunden, genau wie die Bedingungen sein müssen, dass die Tiere dann so en masse sterben. Das ist natürlich total wichtig, dass wir genauer wissen, wie heiß und auch wie trocken oder wie feucht es sein muss. Und da gehen die Meinungen auseinander. Jedoch, wir können jetzt nicht die nächsten 10 Jahre damit verplempern, genau zu gucken. Weißt du, sind es jetzt 37,5 Grad oder erst 39 Grad?
Nee, weil du sagtest, Katrina, dass es nur eine Woche im Jahr notwendig wäre in den meisten Gebieten, dachte ich, dass ihr dann vielleicht sagt, so ab so und so viel Grad müssen wir die Dinge anstellen.
Ja, und da gibt es halt noch nicht die Forschung, um damit, um genau vorherzusehen, wann die Tiere wo sterben werden. Also es gibt verschiedene Versuche, das festzustellen, und es gibt auch einen Heat Stress Forecaster von der Western Sydney Uni, und die Veröffentlichungen sagen ungefähr 70%, also sind sie erfolgreich damit, vorherzusagen, dass morgen oder übermorgen wird dieses Camp in diesem Gebiet dolle leiden. Jedoch, sie verfehlen häufig noch das Ziel. Also es gab auch Situationen in den Lower Blue Mountains, wo dann alle Carer sich vorbereitet haben, dass dieses Camp jetzt morgen dolle Probleme hat, also sind sie alle da, und in dem Camp waren es über 40 Grad und die Tiere, die haben es überlebt. Und das ein anderes Camp, wo keiner gedacht hätte, dass die Tiere jetzt in Not sind, da haben sie Hunderte verloren. Also deswegen, wir haben noch eine Menge Fragen, und als Teil von unserem Projekt, möglichst schnell, möglichst viele Kolonien mit diesen Wassersprühanlagen auszustatten. Gleichzeitig hängen wir dann auch so Datalogger hin. Die können alle 15 Minuten die Temperatur und auch die Feuchtigkeit registrieren. Und dann die Carer, die sind ja sowieso vor Ort, das sind absolute Helden, gucken dann sich genau an, wie die Tiere reagieren. Und so kann man dann zusammenpacken, weißt du, zwei und zwei zusammenpacken. Also in diesem Camp bei 37 Grad sind die Tiere schon dabei, ihre Flügel zu schlagen, runterzukommen, sich dolle zu lecken. Sie sehen gestresst aus. Okay, jetzt machen wir die Anlage an. Mhm. Weil alle Anzeichen sind, dass diese Tiere jetzt schon gestresst sind. In einem anderen Camp ist es vielleicht 40 und die Tiere sind noch in Ordnung. Aber das wird dann halt hoffentlich werden wir am Ende von diesem Sommer diese Fragen sehr viel genauer und besser beantworten können, weil wir nicht nur die Intervention mit dem Sprengkorn machen, sondern auch versuchen, der Forschung zu helfen, indem wir ganz genaue Daten sammeln. Es ist beides auf einmal machen. Wir können nicht warten, dass die Forschung uns genaue Antworten gibt und einfach auf unseren Händen sitzen.
Ihr helft den Forschern, oder vielleicht bist du ja sogar selber demnächst eine Forscherin. Ich habe gehört, du hast dich bei der Universität angemeldet für dieses Jahr. Forschst du denn oder studierst du an der Universität etwas, was mit dieser Biologie zu tun hat?
Nein, ich meine, ich studiere Medizin und ich bin ausgebildete Physiotherapeutin, aber es ist schon interessant, weil wenn man unsere Ethikklassen in den Medizinkurses, da besprechen sie halt auch so ähnliche Fälle auf die Gesundheit von Menschen bezogen. Und da, wo Menschen in einer kritischen Notlage sind, also und sag mal, jemand hat Krebs und alle Anzeichen sind, dass sie jetzt verrecken in kürzester Zeit, und wir haben noch keine wirklich 100% bewiesene Methode, diesen Personen Dollar zu helfen, dann ist es trotzdem ethisch okay und vielleicht sogar notwendig, dass wir das Beste, was wir haben, benutzen, um der Person zu helfen. Wenn die Person willig ist, bei einem Forschungsprojekt mitzumachen und eine neue Droge, sagen wir, auszuprobieren, wenn der Patient es möchte und man weiß, dass, okay, wenn wir nichts tun, stirbt der Mensch, und wenn wir etwas tun, naja, vielleicht hat er noch mal eine Chance. Natürlich machen wir dann, was wir können. Und ich verstehe nicht, warum, wenn es zu den Tieren kommt, nicht ein ähnlicher Ansatz benutzt wird. Dass, wenn wir wissen, dass wir nichts tun, dann wissen wir ja, was passiert. Die sterben. Also auch wenn wir jetzt noch dabei sind, die Genauigkeiten der Forschung rauszufummeln, ist es doch moralisch das Richtige, dass wir das, was anekdotisch schon von Queensland bis nach Victoria Hunderte, wenn nicht Tausende von Tieren gerettet haben, dass wir das jetzt mal en masse machen.
Und wie kann man jetzt helfen? Ich bin mir sicher, dass viele von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt auch wirklich dazu beitragen würden, wenn sie wüssten, wie. Katrina, kannst du uns da irgendeine E-Mail-Adresse oder eine Webseite geben?
Nein, eine Webseite eher, so weit sind wir noch nicht, aber eine E-Mail-Adresse, also meine E-Mail-Adresse ist Katrina, katrina.st@gmail.com. Also ich würde mich freuen, wenn sich jemand bei mir meldet. Das andere ist natürlich, dass sich Leute mit ihrem lokalen Council beschäftigen können, um den Druck zu kreieren, dass man den Tieren helfen muss. Weil dieselben Behörden, die so wankelmütig sind, diese Sprenkelanlagen gegenüber, weil sie sagen, es ist ja nicht 1000% bewiesen, dass es jetzt klappen wird, wir wollen nicht unser Geld ausgeben für was, was womöglich doch nicht so erfolgreich ist. Dieselbe Behörde gibt Geld aus, um die Tiere zu verjagen, wenn sich ein Nachbar äußert, dass, weißt du, die Tiere sind zu laut, mir gefällt es nicht, dass sie auf mein Auto pupen, dann kommt das Council und scheucht sie weg. Oder versucht sie wegzuscheuchen. Und das ist häufig auch nicht sehr erfolgreich, weil die Tiere haben nirgendwo anders, wo sie mehr hin können.
Aber ja, es muss doch dann auch Gruppen geben, die mit den Councils zusammenarbeiten. Ist das dann WIRES oder andere Gruppen, an die man sich wenden könnte, die vielleicht schon so eine Aktion gestartet haben und mit dem Council in Berührung sind?
Ja, also es sind auch viele Councils dabei, umzudenken. Ich muss sagen, ich habe auch sehr positive Gespräche mit Council und positive Zusammenarbeit. Also ich bin mit Wildlife Arc hauptsächlich beschäftigt. Wildlife Arc ist die Gruppe hier an der Zentralküste, aber ich arbeite auch mit Wiles, die in der größeren Sydney-Region tätig sind. Auch Fauna, die sind mehr im Norden von New South Wales, und dann oben in Queensland ist North Queensland Wildlife. Also in jeder Region gibt es eigentlich eine Wildlife-Gruppe. Also wenn Sie einfach nachgucken auf Google Wildlife Care und dann wo immer Sie gerade wohnen, da wird es Gruppen geben. Und mit denen Kontakt aufzunehmen, zu spenden auch zu diesen Gruppen. Ich meine, die Leute, die machen das aus ihrem guten Willen und auch aus ihrer eigenen Tasche. Mhm. Also eine Frau, mit der ich vor 2 Wochen gesprochen habe, die hat letzten Sommer 300 Jungtiere bei sich im Wohnzimmer gehabt. Die hat 24 Stunden nicht geschlafen, hat einen Mund nach dem anderen gestopft. Und die ganze Milch dafür, wenn die Tiere irgendwie was brauchen, das kommt alles aus der Tasche von diesen ganz gewöhnlichen freiwilligen Leuten. Mhm. Also es ist ganz enorm, wie engagiert Leute in der Gemeinde sind. So kontrastreich sind wir Menschen.
Sie hörten ein Gespräch mit Birgit Greffner und Katrina Sturmberg über die Flughunde, die Bienen der Nacht, die von Nektar und Früchten leben und dadurch unsere Bäume und Pflanzen befruchten und ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems sind. Allerdings sind sie selbst in Gefahr auszusterben, denn durch die zunehmende Hitze, durch den Klimawandel, durch die Entwaldung gab es in den letzten Jahren schon Massensterben durch Verhungern. Dem wollen die beiden jetzt entgegenwirken, indem sie Sprühanlagen und Misteanlagen in den Habitaten der Flughunde einsetzen. Ich bin Trudi Latour von SBS Radio in deutscher Sprache.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.